MDR Aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die Energiekosten beschäftigen uns mehr, als uns lieb ist. Überall sind die Preise gestiegen. Beim Strom und an der Tankstelle, bei Gas und Öl. Viele dürften deshalb froh sein, dass die Heizperiode jetzt erst einmal vorbei ist. Dabei sollen die Preise eigentlich langfristig sinken. Je nachdem, wie schnell der Umbau der Energiewirtschaft vorankommt mit Solaranlagen, Windrädern oder Wasserstoff. Auf diesem Weg spielt die Deutsche Energieagentur eine wichtige Rolle. Sie soll der Bundesregierung dabei helfen, die erneuerbaren Energien voranzubringen und die Klimaschutzziele zu erreichen. Darüber reden wir mit der Vorsitzenden der Deutschen Energieagentur, Corinna Enders. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Kochale. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Enders, viele Verbraucher haben zuletzt ziemlich deftige Betriebskostenabrechnungen bekommen. Wie hat denn Ihre ausgesehen, wenn ich mal fragen darf?
Ja, also auch an mir ging natürlich die Erhöhung nicht vorüber. Das war ja flächendeckend in ganz Deutschland und ist natürlich ganz stark auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zurückzuführen und die daraus steigenden Energiekosten. Dieses Jahr scheint sich ja die Lage schon wieder so ein bisschen zu beruhigen. Die Strompreise sind gesunken, gerade auch der Industriestrompreis ist wieder auf das Vorkriegsniveau zurückgegangen.
Gleichwohl, wenn da Steigerungen dabei sind von 50, 60, 100, 200%, wie beobachten Sie das?
Ja, das ist selbstverständlich eine Frage, die immer wieder jetzt natürlich auch aufkommt in den Diskussionen. Zurückzuführen ist das natürlich auf die Tatsache, dass wir uns in einer Transformation befinden, dass wir Klimaneutralität 2045 erreichen müssen und dass Transformation eben auch kostet. Wichtig ist es hier, glaube ich, sehr genau zu beobachten, wo sind Entlastungen notwendig und was für Instrumente gibt es eben auch, die eingesetzt werden können und müssen.
Die Entlastungen werden nicht nur von den Verbrauchern gefordert, auch von den Unternehmen, die befürchten um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wann sinken denn die Strompreise zum Beispiel? Was haben Sie als Ziel?
Ja, wann genau die Strompreise sinken, hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist hier, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren, der ja jetzt auch im letzten Jahr richtig Schwung bekommen hat, weiter vorantreiben. Ziel ist es 80% Erneuerbare im Jahr 2030. Da sind wir auf einem guten Weg und das führt dann zumindest bei den Stehungskosten auch erstmal dazu, dass natürlich die Strompreise an der Börse zumindest sinken. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, Sonne und Wind stellen keine Rechnung. Dazu kommt aber, das ist natürlich ganz klar, der Strompreis setzt sich eben zusammen aus vielen Komponenten, wie eben auch Umlagen und Steuern und Netzentgelten, die noch draufgeschlagen werden.
Bleiben wir mal bei den Netzentgelten. Also, dass da einiges vorangeht in Deutschland, das sieht jeder jeden Tag bei den Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, bei Windrädern. Da ist viel ausgebaut worden. Aber haben Sie das Gefühl, dass der Netzausbau nicht hinterherkommt?
Es ist in dem letzten Jahr noch nicht so viel ausgebaut worden, wie wir brauchen, aber es ist sehr, sehr viel auf den Weg gebracht worden. Das heißt, es sind sehr viele Planungen und Genehmigungen erfolgt, die sich dann natürlich auch in den nächsten Jahren operativ auswirken werden. Insgesamt brauchen wir bis 2045 eine Verdopplung der Kapazität. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung.
Ist das unterschätzt worden? Also hat man da möglicherweise nicht so die Weichen gestellt, wie es sinnvollerweise hätte passieren müssen?
Also ich glaube, man hat einige Jahre vielleicht zu langsam agiert, aber dass diese Erkenntnis, dass am Ausbau der Erneuerbaren und an den Netzen noch viel zu tun ist, die liegt schon länger vor. Insgesamt ist es ja festzuhalten, dass wir natürlich im Ausbau im Norden sehr viel stärker vorantreiben und dann schauen müssen, wie der Strom in den Süden kommt.
In den Süden zum Beispiel nach Baden-Württemberg, nach Bayern. Genau. Dort zahlt man aber eben deutlich weniger an Netzentgelten. Ist das gerecht? Obwohl der Strom ja genau dorthin kommen soll.
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die man sich noch mal näher betrachten muss, wie wir hier einen gerechteren Ausgleich schaffen können.
Wie könnte das denn aussehen?
Nun, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie es dann auch Ausgleiche gibt, die dann wieder auf den Verbraucher auch zurückzuführen sind. Und wie der Staat vielleicht Ausgleich schaffen kann, da ist ja jetzt gerade leider die großen Milliardenentlastungen bei den Stromnetzentgelten auch von der Ampel zurückgenommen werden aufgrund der Schwierigkeiten im Klima- und Transformationsfonds.
Sie sagen leider, aber wie kommt das denn an? Also wenn man als Verbraucher sieht, dass in Aussicht gestellte Milliardenentlastungen bei den Stromnetzentgelten wieder zurückgenommen werden.
Ja, da muss man, glaube ich, schon sehr genau auch nochmal betrachten, wie die Situation im letzten Jahr war. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hier musste die Regierung sehr, sehr schnell eine Abwägung treffen, an welchen Stellen eben dann vielleicht auch schon zugesagte Entlastungen zurückgenommen wurden. Es gab dann natürlich auch einige Gruppen, die sich etwas lautstärker geäußert haben. Insgesamt ist ein Kompromiss entstanden. Ob das jetzt in mancher Richtung vielleicht etwas anders hätte ausfallen können, ist sicherlich noch zu diskutieren in den nächsten Jahren. Ganz grundsätzlich stellt sich hier jedoch, denke ich, die Frage, wie die Kosten der Transformation und eben auch den Beitrag, den der Staat leisten muss, getragen werden kann. Da würde ich mir schon einen überparteilichen Ansatz auch vorstellen.
Aber kürzen ausgerechnet an einem Kernprojekt, also diesen Stromnetzentgelten, das sind ja Milliardenentlastungen, auf die viele Unternehmer auch gewartet haben. Wie kontrovers diskutieren Sie denn sowas zum Beispiel mit Robert Habeck, dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister?
Also wir haben über viele Themen gesprochen und selbstverständlich ist es dann immer auch ein Pro und Contra und Abwägen und kommen eben auch dann Dinge zur Sprache, aber die bleiben dann eben auch bilateral.
Da geht es um die Entlastungen, da geht es um Förderungen, zum Beispiel auch beim E-Auto, da sind Töpfe dann schnell angestoßen, aber schnell auch wieder leer. Wie kommt denn so ein Förder-Zickzack-Kurs bei den Bürgern oder auch bei der Energieagentur an?
Nun, ich glaube, da gab es viele Beispiele des letzten Jahres, die jetzt durchaus vielleicht etwas besser hätten laufen können. Da möchte ich jetzt das Gebäudeenergiegesetz natürlich erwähnen. Da gab es ja dann große Aufruhr auch im Hinblick auf das Heizungsgesetz, wie es genannt wurde. Das führt natürlich immer dazu, dass eine große Verunsicherung auch bei dem Bürger entsteht und dass eine unklare Faktenlage entsteht. Da ist sicherlich sind einige Dinge gelaufen, aus denen man vielleicht auch Lehren ziehen kann, wie eine bessere Kommunikation und Informationslage entstehen kann.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Also wie könnte jetzt eine bessere Kommunikationsstrategie denn aussehen?
Nun, ich glaube, dass die Zeiten von riesigen Kampagnen der Bundesregierung vielleicht auch vorbei sind. Es geht ja immer mehr darum, dass die Transformation und die Energiewende auch direkt am Bürger ankommt. Und diejenigen, die nah am Bürger sind, sind zum Beispiel Kommunen, sind zum Beispiel Quartiere oder sind zum Beispiel auch Ortsvereine von großen Organisationen. Und das sind, glaube ich, die Multiplikatoren, die befähigt werden müssen, auch direkt an den Bürger heranzugehen.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Vorsitzenden der Deutschen Energieagentur, mit Corinna Enders. Wo wir gerade schon beim Heizungsgesetz sind. Viele haben sich ja schnell noch lieber eine Gasheizung gekauft statt der Wärmepumpe, wie es politisch eigentlich präferiert ist. Glauben Sie, weil das Vertrauen in die Ampel nicht mehr sehr groß ist? Deshalb?
Nun, ich glaube, die ganze Diskussion hat natürlich zu einer Verunsicherung geführt, die sich dann in solchen Entscheidungen gezeigt haben. Auch hier wäre, glaube ich, eine gute Informationslage, die eben auch aufzeigt, dass Gaspreise durch die CO2-Bepreisung langfristig steigen werden, vielleicht auch zu einer anderen Investitionsentscheidung der Bürger geführt. Wichtig ist jetzt, dass wir in diesem Bereich Wärmewende ja zwei ganz grundlegende Gesetze und auch Förderungen haben. Wir haben das GEG und das Wärmeplanungsgesetz, also das Gebäudeenergiegesetz und das Wärmeplanungsgesetz. Ganz wichtig ist es, wenn jetzt Investitionsentscheidungen von Einzelnen getroffen werden, eben sich auch in der Kommune zu erkundigen, was denn dort die Wärmeplanung vorgeht. Es gibt einzelne Gebiete, in denen vielleicht keine Fernwärme angedacht ist, weil es sich einfach nicht lohnt. Und dort kann dann durchaus die Wärmepumpe als präferiertes Instrument eine sehr sinnvolle Entscheidung sein.
Ich sehe schon die Verantwortlichen in den Kommunen, die jetzt über dieser Wärmeplanung sitzen, wie auch immer die ausgestaltet ist in den einzelnen Gemeinden und Städten. Würden Sie den Eindruck teilen, dass man sich hier sehr schnell inzwischen überfordert fühlen kann? Also sowohl auf kommunaler Ebene als auch beim Bürger, weil das Tempo schlicht zu hoch ist und kaum etwas erklärt ist?
Es ist nicht nur das Tempo, was sehr, sehr hoch ist. Das ist ja durchaus notwendig, weil wenn wir jetzt die Transformation verschlafen, wird uns das in einigen Jahren auf die Füße fallen. Die ganze Transformation ist einfach sehr, sehr komplex und wird auch immer komplexer. Wir als DENA haben in Halle das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende, welches eben genau auch dazu da ist, die Kommunen zu beraten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, was in den nächsten Jahren einfach auch noch verstärkt werden muss.
Ein wichtiges Instrument könnte auch das Klimageld sein, auch als Signal an die Bürger, der Staat tut etwas, um auch einen sozialen Ausgleich herzustellen. Das Klimageld hängt aber fest, kommt nicht von der Stelle. Warum nicht?
Ja, das Klimageld ist ja im Koalitionsvertrag angedacht, dass dies kommen wird. Zunächst gab es dann Schwierigkeiten bei den Auszahlungsmodalitäten. Und jetzt
die sind ja, soweit ich das gesehen habe, bis heute nicht gelöst.
Es wurde für nächstes Jahr ja in Aussicht gestellt, dass sie da gelöst sind. Immer noch nicht natürlich die Frage geklärt, ob es kommt.
Aber können Sie sich erklären, warum das an einer Auszahlungsmodalität, ob das möglicherweise über ein Rentenversicherungssystem oder Einwohnermeldeämter läuft, dass es daran scheitert?
Nun, also ich hoffe, dass diese Probleme jetzt gelöst werden. Es gibt ja auch andere Länder, wie zum Beispiel auch Nachbarland Österreich, die das Instrument auch schon eingeführt haben. Insofern gehe ich davon aus, dass das etwas ist, was lösbar ist. Das, was jetzt noch fehlt, ist der letzte politische Wille, das eben auch in dieser Legislaturperiode noch durchzusetzen. Ich halte es für ein sehr klares und wichtiges Signal, dass durch die steigenden CO2-Preise der Staat natürlich Gelder einnimmt und diese dann eben wieder in einer klaren Form an den Bürger zurückgibt, obwohl auch da noch viele Fragen zu diskutieren sind, wie denn dann die genaue Ausgestaltung ist, ob es auch nach Einkommensschichten nochmal unterschiedlich ausgezahlt wird.
Haben Sie den Glauben daran, dass es nicht nur in dieser Legislaturperiode noch kommt, das Klimageld, sondern vielleicht noch in diesem Jahr 2024?
Also es gab ja nun vom Bundesrat eine ganz klare Empfehlung auf Initiative von Bremen, dass das Klimageld kommen soll. Für mich ist es ein Instrument, was tatsächlich die Akzeptanz fördern kann. Auch da muss eine gute Kommunikation damit zusammenhängen, dass man eben deutlich macht, die Preise steigen aufgrund der CO2-Bepreisung, was auch gewollt ist, damit wir eben klimaneutral werden. Aber um das eben auszugleichen, geht dieses Klimageld in einer Form, die dann auch spürbar ist, an den Bürger zurück.
Wenn wir schon aber darüber so viel diskutieren, geraten dann die großen Ziele beim Klimaschutz schnell aus dem Blick?
Das habe ich nicht das Gefühl. Also ich bin schon überzeugt davon, dass die Transformation und der Klimaschutz als solches sehr präsent in der Bevölkerung ist. Mein Eindruck ist schon, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr dahinter steht, dass wir Klimaschutz betreiben.
Schottland hat sich gerade von seinen Klimaschutzzielen verabschiedet. Also 2030 sei da nicht mehr zu halten. Wie weben Sie solche Hinweise, solche Entwicklungen in Ihr Konzept bei der DINA ein?
Es gibt ja immer unterschiedliche Berechnungen, die aufzeigen, dass die Klimaneutralität oder die Ziele 2030 auch noch erreicht werden können. Es ist in manchen Sektoren etwas deutlicher, wie da der Pfad ist. In manchen ist es etwas schwieriger. Aber ich möchte mich von den Zielen 2030 noch nicht verabschieden.
Ein solches Ziel ist auch mit dem Kohleausstieg verbunden. Bis 2030 soll damit Schluss sein. Dieses Datum wird aber immer wieder in Frage gestellt, besonders im Osten, weil es hier Zweifel an der Energiesicherheit gibt. Inwieweit müssen Sie darauf Rücksicht nehmen?
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung hängt ja an ganz vielen Faktoren, zum Beispiel eben auch an dem Ausbau der Erneuerbaren. Da sind wir sehr, sehr stark vorangekommen in den letzten Jahren, was ja ein Grundpfeiler davon ist. Selbstverständlich brauchen wir aber auch noch andere Maßnahmen. Da gibt es ja jetzt eine Strategie der Bundesregierung, wie eben neue Kraftwerke, die dann in fernerer Zukunft auch auf Wasserstoff umsteigen können und die dann 2030 oder ab 2030 eben diese Unsicherheiten, wenn eben kein Wind, kein Strom ist, auffangen können.
Welche Signale können Sie denn in Richtung Osten da zum Beispiel senden? Wird das klappen so?
Nun, also die Strategie ist jetzt da. Es wird mit aller Kraft vorangetrieben. Es fehlen noch Genehmigungen aus Brüssel, weil viele Dinge ja auch dort beihilferechtlich erstmal geprüft werden müssen. Aber die Ausschreibung für diese Kraftwerke sollen in diesem Jahr kommen.
Zur Strategie gehört nicht mehr das Atomkraftwerk. Der Ausstieg ist vollzogen. Vor einem Jahr sind die letzten AKW in Deutschland abgeschaltet worden. Wir beobachten aber auch, dass um Deutschland herum wieder fleißig mit Atomkraft gearbeitet wird. Ist Deutschland da auf dem Holzweg?
Nein, das glaube ich nicht. Also jedes Land hat natürlich seine eigenen Entscheidungen getroffen. Wichtig ist ja, dass wir es war ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, ein politischer Konsens. Und ich glaube, es ist nicht wirklich zielführend, wenn wir einmal getroffene Grundsatzentscheidungen dann immer wieder aufs Neue in Frage stellen. Und insofern halte ich nichts davon, die Frage zu Atomeinstieg wieder neu zu diskutieren.
Aber warum nicht? Weil Entscheidungen können rückgängig gemacht werden. Und wenn man sieht, dass ein ganz starker Atomtrend um einen herum stattfindet, ist es da klug, sich dem zu entziehen und nicht nochmal drüber nachzudenken?
Nun, aber es würde ja dann wiederum bedeuten, dass es explodierende Kosten nach sich zieht. Wir brauchen gerade alle Investitionen, um den Pfad, den wir beschritten haben, der ja auch eine sehr, sehr gute klimaneutrale Möglichkeit ist, voranzubringen. Auch die Betreiber der Atomkraftwerke haben keinerlei Interesse, wieder einzusteigen. Und insofern sollten wir, denke ich, auch dabei bleiben.
Was würden Sie denn der Bundesregierung für die nächsten Jahre raten, wenn Sie an die Energiewende und die Klimaschutzziele denken?
Für mich ist einer der Kernfragen, die in den nächsten Jahren gelöst werden muss, die Frage der Finanzierung der Transformation. Auch da gibt es ja unterschiedliche Pfeiler. Das eine ist, was kann der Staat leisten, jetzt auch mit dieser neuen Haushaltssituation und den fehlenden Milliarden im Klima- und Transformationsfonds, aber eben auch, wie können wir Investitionen mobilisieren für diese ganzen riesigen Infrastrukturprojekte, die eben noch anstehen, wenn wir jetzt Wasserstoffnetze betrachten oder eben auch Ausbau der Stromnetze. Und da braucht es eben auch politische Rahmenbedingungen, um
Sie
eben diese
an die
Investitionen.
Schuldenbremse oder ein Rieseninvestitionspaket, wie es die Bundeswehr gesehen hat.
Also das wären dann staatliche Mittel, das ist sicherlich die eine Diskussion, aber die andere ist, dass wir ja auch privates Kapital mobilisieren müssen und dafür braucht es eben oft auch Sicherheiten vom Staat. Aber das ist eine Diskussion, die ganz, ganz wesentlich ist, damit die Transformation gelingen kann. Ein zweiter großer Punkt ist, wenn wir Sanierungen betrachten, ist eben die Frage, wie wird das auf den Mieter umgelegt? Das ist sicherlich was, was wir noch im Gebäudesektor weiterhin im Blick behalten müssen.
Sagt die Vorsitzende der Deutschen Energieagentur, Corinna Enders. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.